SWR1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Arbeitsplatz-Podcast. Hier geht's jede Woche um spannende Themen aus der Berufswelt, alles, was im Job bewegt. Und heute, da kümmern wir uns mal ein bisschen um die Abiturienten. Denn davon gibt's gerade wieder ganz schön viele. Nur, was mache ich eigentlich dann? Eine Option für alle, die sich unsicher sind, ein Orientierungsstudium. Wir sprechen gleich darüber, was man da eigentlich lernt und für wen es sich lohnt. Außerdem geht's diesmal um Musikschulen. Die müssen nach einem Urteil des Bundessozialgerichts nämlich eigentlich all ihre Musiklehrer, die auf Honorarbasis arbeiten, anstellen. Ja, aber schnell geht das nicht voran, zeigt unser Beispiel aus Mainz. Und unser Karrierecoach verrät, wie wir unsere ganz persönliche Leidenschaft am besten zum Beruf machen. In Baden-Württemberg ist gerade das schriftliche Abi durch. Die Abiturienten in Rheinland-Pfalz haben es schon komplett geschafft. Ja, und jetzt? Was soll ich studieren? Und schaffe ich so ein Physikstudium? Oder ist höhere Mathematik vielleicht doch zu schwierig? Diese Fragen treiben frisch gebackene Abiturienten und oft auch deren Eltern ganz schön um. Eine Möglichkeit, da mehr Klarheit zu bekommen, ist das sogenannte Orientierungsstudium. Professor Christian Schröder ist an der TU Berlin Vizepräsident für Studium und Lehre, hat dort vor Jahren das Orientierungsstudium als einer der ersten eingeführt und berät seitdem auch andere Hochschulen zum Thema. Herr Schröder, warum hatten Sie denn 2012 überhaupt das Gefühl, wir brauchen jetzt ein Orientierungsstudium?
Das eine ist tatsächlich, dass wir ja sehen und mitbekommen in Studienfachberatung, in der allgemeinen Studienberatung, die Unsicherheit von AnfängerInnen, die Fragen, die gestellt werden. Passt das zu mir? Ist das etwas? Wie gestalten wir die Studieneingangsphase neu? Das ist eines der Themen gewesen, wo wir gemerkt haben, hier fangen tatsächlich auch viele an, die sind sich sehr unsicher, die wollen wir irgendwie begleiten, die wollen wir nicht so losgelöst immer laufen lassen über viele Jahre in Studiengänge, die es nicht sind, sondern tatsächlich sie früh begleiten, damit sie früh in eine Entscheidung kommen. Das andere, was wir festgestellt haben, ist natürlich der frühe Wechsel aus Studiengängen hinaus. Studienabbrüche sind es ja dann, wenn tatsächlich gar nicht weiter studiert wird. Wechsel sind tatsächlich viel häufiger. Und wie kann man mit denen eigentlich umgehen? Die wollten wir auch adressieren. Wo geht es dann eigentlich hin, wo wir sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Entscheidungsfindung auch tatsächlich begleiten können?
Je nach Hochschule sind die Orientierungsstudien ziemlich verschieden. Wie läuft das jetzt exemplarisch bei Ihnen an der TU ab? Was ist Ihr Fokus?
Als technische Universität bieten wir ein Orientierungsstudium für all unsere Fächer an. Unser Schwerpunkt liegt natürlich in den MINT-Fächern. Wir haben aber auch Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Und das, was wir darüber hinaus anbieten, dieser Rahmen eben, ein Orientierungsmodul, in dem es geht um Entscheidungsfindung, um Orientierung, um Beratungsstrukturen, was gibt es alles an der Universität, ein Wissenschaftsfenster, in dem es um den Ausblick geht, was mache ich hinterher damit, also Berufsbilder auch kennenlernen. Und wir haben auf jeden Fall dieses praktische Tun als einen wesentlichen Aspekt, wo wir die Studierenden von Anfang an im ersten Semester an das forschende Lernen heranführen, sie also tatsächlich selber in den Forschungsprozess einsteigen lassen, Wissenschaft erfahrbar machen.
Jetzt gibt es natürlich trotzdem Leute, die sagen, aber das ist doch eigentlich verlorene Zeit, wenn ich jetzt ein Semester oder zwei ein Orientierungsstudium mache. Warum sollte ich diese Zeit investieren? Was sagen Sie denen?
Wenn wir uns die faktischen Zahlen anschauen, dann studieren tatsächlich die Studierenden mit Orientierungsstudium genauso lang im Durchschnitt wie die Studierenden ohne Orientierungsstudium. Also es gibt diesen Zeitverzug tatsächlich nicht. Wir kennen aus vielfachen Untersuchungen die Zeitpunkte, an denen es zu Studienzeitverzögerungen kommt. Und das ist genau am Anfang des Studiums, wenn man also in ein neues System kommt, in dem viel auf Selbstständigkeit gesetzt wird. Und am Ende des Studiums, wo es darum geht, Abschlussarbeiten zu finden, anzufertigen, schon in der Übergangsphase vielleicht in einem Beruf zu sein. Das tatsächlich versuchen wir gerade im Orientierungsstudium auch abzufangen. Also, dass wir diese Anfangsphase begleiten und gleichzeitig eben die Perspektive auf später setzen, sodass wir in der faktischen Feststellung merken, die Studierenden mit Orientierungsstudium studieren eben genauso lang wie die ohne. Es gibt also keinen Zeitverzug.
Noch ein großer Faktor in Sachen Studium für viele sind die Kosten. Mit welchen Kosten muss ich für ein Orientierungsstudium rechnen und gibt es Fördermöglichkeiten?
Wir wissen, dass alle in den Studienstandorten Wohnkosten, Lebenskosten steigen, sind auch stark gestiegen in den letzten Jahren. Viele Teilnehmende wohnen tatsächlich auch noch bei den Eltern. Hat auch viel damit zu tun, dass im Gegensatz zu dem Zeitpunkt von vor 20 Jahren die Studierenden immer jünger werden. Jetzt sind wir gerade bei einem Schnitt von ungefähr 19 Jahren. Vor 20 Jahren war es 21 Jahre, der Altersdurchschnitt bei StudienanfängerInnen. Das macht viel aus in dem Alter und eben auch die Frage, wo man wohnt und sich finanziert. Deshalb ist für viele Orientierungsstudienprogramme es wichtig, dass sie die Struktur haben, angebunden zu sein an einen Studiengang. Wenn man das ist, folgte daraus logischerweise die BAföG-Fähigkeit dieser Programme. Das ist also ein ganz wesentlicher Schritt, damit man auch niemanden ausschließt, weil wir wollen ja Orientierungsstudienprogramme für alle sein und nicht nur für die, die es sich leisten können.
Jetzt haben wir ganz viel über das Orientierungsstudium gelernt. Wenn Sie in einem Satz zusammenfassen würden, was ist der Mehrwert für Studierende?
Orientierungsstudium bringt Selbsterfahrung, Orientierungsstudium bringt Entscheidungsfreude. Und das ist etwas, was wir tatsächlich ja auch brauchen, wenn wir die EntscheiderInnen der Zukunft, an die denken, sie müssen selbstständig sein, sie müssen fallbasiert entscheiden können. Und das lernen sie auf jeden Fall im Orientierungsstudium.
Sagt Professor Christian Schröder von der TU Berlin. Und mehr Infos zum Orientierungsstudium gibt's zum Beispiel auf der Website o-studium.de. Eigentlich ist seit dem Herrenberg-Urteil aus dem Sommer 2022 alles klar. Lehrer an Musikschulen sind keine Selbstständigen und müssen angestellt werden. Das hat damals das Bundessozialgericht entschieden, aber es läuft schleppend. Während einige Musikschulen in Rheinland-Pfalz schon mitten im Prozess sind, passiert ausgerechnet an der größten Musikschule des Landes, dem städtischen Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz, wenig. Hier arbeiten zig Lehrkräfte immer noch auf Honorarbasis und die Stadt prüft seit Monaten Lösungsmöglichkeiten. Bislang ohne Erfolg. Wolfgang Brauer berichtet.
Jede Taste einmal drücken, jetzt.
Erste Übungen auf dem Klavier. Damit aus Geklimper mit der Zeit Musik wird, unterrichten fast 1700 Musiklehrer an den 40 Musikschulen in Rheinland-Pfalz. Ein Drittel davon sind Honorarkräfte. Einer von ihnen ist Tobias Schmidt, der seinen richtigen Namen nicht nennen möchte.
Wenn es die Honorarkräfte nicht gäbe, müssten die Musikschulen sehr viel mehr Leute fest anstellen. Dieses flexibel zu reagieren der Musikschulen führt zu enormer Unsicherheit auf Seiten der Honorarkräfte. Letztlich sind es prekäre Beschäftigungen.
Die mit 4 Wochen Vorlauf jederzeit gekündigt werden können. Zeitweise hat Tobias Schmidt an 4 Musikschulen gleichzeitig gearbeitet. Reich gemacht hat ihn das nicht.
Vor allem die Renten sind unsicher. Was dann an Rente rauskommt, ist wesentlich weniger als durch die Festanstellung.
Ein Urteil des Bundessozialgerichts von 2022 soll aber nun Besserung für die Honorarkräfte an Musikschulen bringen. Viele Honorarmusiklehrer und Lehrerinnen müssten danach fest angestellt werden, weil sie nicht als Selbstständige gelten.
Sie sind scheinselbstständig, weil sie von den Musikschulen verpflichtet werden, Stundenpläne abzugeben, sich an die Zeiten zu halten, Verlegungen, Ausfälle, Wechsel zu melden.
Einige Musikschulen in Rheinland-Pfalz haben auf das Urteil bereits reagiert, erklärt Michael Holdinghausen. Er ist bei der Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz auch für die Musiklehrer zuständig.
Ingelheim ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Das ist ja auch nicht die ärmste Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Von 84 Musikschullehrkräften waren über 70 Honorarkräfte. Also es gibt jetzt keine freien Honorarkräfte mehr. Aber auch andere Gemeinden wie Trier und Bad Kreuznach sind auch diesen Weg jetzt gegangen.
Nicht aber die größte Musikschule des Landes, das Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz. Hier sperrt sich offenbar die Leitung. Auch die Stadt Mainz sieht Herausforderungen und schreibt uns dazu.
Festanstellungen müssten über den Stadtrat im Stellenplan geschaffen und von der Aufsichtsbehörde ADD genehmigt werden. Ob das so kommen würde, ist fraglich, da es sich hier um freiwillige Aufgaben handelt.
Und für die ist wirklich in den meist klammen Städten und Gemeinden nicht immer Geld übrig, meint Christoph Utz vom Landesverband der Musikschulen in Rheinland-Pfalz.
Sehr schwierig wird es natürlich für Musikschulen, die bisher ausschließlich Honorarkräfte hatten. Für die kann es durchaus passieren, dass jetzt im Jahr ein finanzieller Mehrbedarf von 250.000 bis 350.000 Euro jährlich im Personalkostenbereich entsteht.
In ganz Rheinland-Pfalz wären das 4 Millionen Euro mehr an Personalkosten für alle kommunalen Musikschulen. Hier sei deshalb auch das Land gefordert, sonst drohe die Gefahr, dass das Angebot gekürzt wird.
Es gibt jetzt eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz, die ganz klar auch sagt, das Land muss mehr tun, um hier Bildungsgerechtigkeit herzustellen und auch die Kommunen in die Lage zu versetzen, Musikschulen betreiben zu können.
Und genügend Musiklehrer und Lehrerinnen fest anzustellen. Darauf hofft auch Tobias Schmidt.
Die Angst, die Unsicherheit würde sehr stark abnehmen und es würde auch ein gewisses Maß an Wertschätzung gezeigt.
Und zu viel Zeit sollten sich die Musikschulen auch im eigenen Interesse mit einer Lösung des Problems wohl nicht lassen. Denn wenn bei einer Betriebsprüfung Scheinselbstständigkeiten von Honorarkräften festgestellt werden, dann könnte es teuer werden. Das Städtchen Neckarsulm, das so heißt, weil es am Flüsschen Sulm liegt, das erfreut sich seit dieser Woche plötzlich bundesweiter Bekanntheit. Verantwortlich dafür ist ein Umleitungsschild mit Worttrennungsfehler, das aus Neckarsulm Neckarsulm gemacht hat. Für meinen Kollegen Anno Wilhelm ein überaus sympathischer Fehler und ein guter Grund, über eine konstruktive Fehlerkultur im Arbeitsalltag zu sinnieren.
Lieber unbekannter Schildermacher, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Neckarsulm ist eine echte Boomtown. 26.000 Einwohner, aber fast 30.000 Jobs. Audi ist der größte Arbeitgeber. Die Schwarzgruppe mit Lidl oder Kaufland hat ihr Hauptquartier in Neckarsulm. Wie trägt man diese frohe Botschaft in die Welt hinein? Das Stadtmarketing hat sich für einen international einsetzbaren Slogan entschieden. Neckarsulm, Stadt voller Leben. Diesen Slogan haben Sie, lieber unbekannter Schildermacher, in dieser Woche locker rechts überholt mit Ihrem freundlichen Trennfehlerchen. Deutschland ist ein schilderreiches Land. Nachschub wird ständig gebraucht. Vielleicht hatten Sie, Stichwort Arbeitsverdichtung, gerade einen Satz Tempo 30 Schilder in Arbeit, als der Eilauftrag kam. Zweimal Neckarsulm bitte, schwarz auf weiß, eher schmal, damit kein LKW dranhängen bleibt. Ja, alles klar. Und dann tauchte in Ihrem Hirn auch schon die Frage auf, wie trennt man das eigentlich? Ulm, habe ich schon gehört, also wahrscheinlich Neckarsulm. Gedacht, gemacht. Und kaum hing Ihr Werk, zusammen mit den klassisch gelben Umleitungsschildern, an der sanierungsbedürftigen Wehrbrücke, da ging es auch schon los. Die Neckarsulmer, die kennen die falsche Trennung ihres Stadtnamens, aber jetzt kamen die dazu, die den Niedergang der deutschen Schilderindustrie beklagen oder den der allgemeinen Rechtschreibefertigkeiten. Andere waren zum Glück etwas milder oder geständig, auch sie hätten Neckarsulm falsch getrennt. Jedenfalls wurde dank Ihnen national über Neckarsulm gesprochen, lieber unbekannter Schildermacher. Ihre Schilder sind in dieser Woche ausgemustert worden. Bei den nächsten Brückensperrungen sollen korrigierte Versionen aufgehängt werden. Und das könnte der nächste Jackpot werden für Neckarsulm. Denn Ihre Fehldrucke sind jetzt wertvolle Sammlerstücke. Prominent, extrem selten und wie bei Banksy ist der Künstler ein rätselhafter Unbekannter. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle und heute geht es um eine Frage, die sich wohl viele schon mal gestellt haben.
Hi, ich bin der Paul aus Bietigheim-Bissingen. Meine Frage wäre, wie ich am besten meine Leidenschaft zum Beruf mache. Weil alle haben ja immer so diese Vorstellung, dass man am liebsten was machen würde, worauf man selber auch Lust hat. Ich habe zum Beispiel eine Leidenschaft für Geschichte. Wir stehen jetzt hier gerade auf dem Unicampus in Stuttgart und wir kommen gerade aus dem Vorkurs für Geschichte. Also ein Stück weit würde ich sagen, ist das schon mal die richtige Richtung. Aber wegen der Leidenschaft für Geschichte wäre das meine Frage.
Wirklich eine gute Frage, die uns auf sämtlichen Kanälen immer wieder erreicht und für unseren Karrierecoach ein aus der eigenen Lebensgeschichte bekanntes Thema.
Auf diese Frage, Paul, da kann ich Ihnen eine ganz persönliche Antwort geben, denn ich habe, als ich sehr jung war, Anfang 20, ich habe mein liebstes Hobby, das Angeln, zum Beruf gemacht und ich wurde Redakteur bei einer Angelzeitschrift. Und das hat mir eine riesige Freude gemacht. Ich habe das fast 10 Jahre lang gemacht und das war die Basis für meine weitere Karriere. Wenn Sie sich für Geschichte interessieren, dann überlegen Sie einfach mal, wo ist geschichtliches Wissen gefragt? Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass Sie einen spannenden Podcast zum Thema Geschichte auf die Beine stellen. Sowas, das kann heute sehr erfolgreich werden und das kann einen und auch mehrere Menschen ernähren. Oder Sie schauen sich um, welche Museen es gibt, wo Sie mit historischem Wissen gefragt sind. Also schauen Sie einfach mal, wo sind Menschen mit geschichtlichem Wissen gefragt und was davon reizt Sie am meisten? Sie werden staunen, wie viele Bereiche es da gibt und was es noch nicht gibt, das können Sie natürlich auch selbst gründen. Gehen Sie zum Beispiel auf eine Stadt zu, schlagen Sie ein Museum vor. Manchmal läuft man mit guten Ideen offene Türen ein.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Melkmaschinen und künstliche Intelligenz haben jetzt auf den ersten Blick nicht so viel miteinander gemeinsam, Aber auf den zweiten schon, sagen Wissenschaftler. Einer von ihnen ist der Volkswirt Professor Philipp Ager von der Uni Mannheim. Denn er sagt, als in den 50er Jahren die Melkmaschinen eingeführt wurden, waren die Sorgen und die Nöte der Menschen ähnlich wie jetzt. Nur, dass uns KI, selbstfahrende Fahrzeuge und Industrieroboter unsere Jobs streitig machen. Herr Ager, in Ihrer Untersuchung, da haben Sie sich konkret die Situation norwegischer Melkerinnen angeschaut und deren Wege, nachdem sie ihre Jobs verloren hatten, 40 Jahre lang begleitet. Was ist denn mit diesen Frauen passiert?
Also wir haben gefunden, dass die komplett aus dem landwirtschaftlichen Sektor eben verdrängt worden sind und dass die abgewandert sind und viele von den Frauen, die eben ihren Job in der Landwirtschaft verloren haben, die sind tatsächlich in die Städte gezogen. Anfänglich hat es schon zu Einkommensverlusten geführt, aber langfristig haben sie eben bessere Jobs aufnehmen können und auch ein höheres Einkommen erzielt im Vergleich zu Frauen, die auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich von Norwegen kommen, die aber von den Melkmaschinen eben nicht so stark betroffen waren.
Welche von diesen Frauen waren langfristig besonders erfolgreich? Also kann man irgendwie so eine Art Schlüssel definieren, was man tun musste, um später einen besonders guten Job zu haben?
Also ich denke, wir sehen diesen technologischen Fortschritt als ein relativ zerstörendes Element, das aber dazu geführt hat, dass diese betroffenen Frauen zu ihrem Glück gezwungen waren, weil es eben die Mobilität erhöht hat. Und ein sehr wichtiger Punkt ist, dass diese Frauen eben darauf reagiert haben und sie haben mehr in ihre eigene Bildung investiert. Also Bildung spielt eine sehr wichtige Rolle, weil das eben notwendig war, um überhaupt die besseren Jobs, die es in den Städten gab, aufnehmen zu können, die einfach eine höhere Qualifikation benötigt hatten, wie jetzt zum Beispiel das Melken von Kühen, mussten die Frauen eben in ihre Bildung investieren.
So, und jetzt wird spannend. Wie lässt sich diese Situation der norwegischen Melkerin jetzt auf unser Hier und Heute übertragen? Wo sehen Sie da die Parallelen?
Also ich denke, eine große Parallele ist die Angst, dass technologischer Fortschritt Arbeitsplätze zerstört. Die ist nichts Neues. Ich denke, ein wichtiger Schlüssel hier ist, es hängt natürlich auch von den Institutionen ab. Also bei uns spielt ja Bildung eine sehr wichtige Rolle. Das, denke ich, ist eben heute auch eine wichtige Komponente, dass eben auf diese modernen Technologien, die eingeführt werden, dass da Unternehmen und die Politik ihre Beschäftigten darauf einstellen und dann entsprechende Fortbildungsmaßnahmen und auch Bildungsmaßnahmen eben zur Verfügung stellen, die die betroffenen Menschen unterstützen.
Welche Handlungsempfehlungen oder Tipps können wir aus Ihren Beobachtungen denn vielleicht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ableiten? Was kann jeder Einzelne von uns tun, um auch nach einer Transformation in guten Jobs zu arbeiten?
Ein Tipp ist natürlich vielleicht mehr in ihre Bildung investieren, in Fortbildung investieren und vor allen Dingen auch die Mobilitätsbereitschaft. Also einfach, dass man eben sagen muss, man muss vielleicht, um einen neuen Job zu finden, seinen Landkreis oder seine Gemeinde wechseln, dass da eben die Mobilität einfach steigen muss. Ich denke, das ist eben ein wichtiger Punkt, der hier eine entscheidende Rolle spielt.
Sagt Professor Philipp Ager von der Uni Mannheim. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und das war unser SWR1 Arbeitsplatz Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.